Hallo, ich heiße Anne. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit hier an dieser Universität studiert. Ich habe miterlebt, wie der Campus entstand und gehöre zu der ersten Generation, die dieses Gebäude genutzt hat. Seit ihrer Gründung 2003 ist die Zahl der Studierenden in nur 10 Jahren von anfänglich 20 auf mehr als 1000 Studierende angewachsen. Deshalb brauchten wir einen neuen Hauptcampus, der im September 2015 eröffnet wurde. Heute begleitest du mich auf eine Reise in die Zeit. Wir werden uns durch die verschiedenen Zeitschichten dieses Hauses und des umliegenden Geländes bewegen. Auf dem Weg werden wir sicherlich dem ein oder anderen Zeitzeugen begegnen. Es ist wichtig, dass du dem Takt meiner Schritte und meiner Stimme folgst. Wir stehen im Eingangsbereich der Zeppelin-Universität. Schau dich um. Vor dir siehst du die Holztreppe, die zum ersten Stock führt. Links von dir erscheint die Mensa mit ihren vielen Tischen. Diese großzügigen Räume gehören nicht zum alten Bestand. Sie sind die Erweiterung eines alten Kasernengebäudes, in dessen ehemaligem Innenhof wir eigentlich gerade stehen. Ganz am Ende ist die Bar und nebendran der Eingang zum gelben Treppenhaus. Dort gelangen wir in den alten Teil des Gebäudes. Gehen wir los. Wir laufen durch die Mensa. Sie ist ein wichtiger Treffpunkt der Uni. Hier wird gegessen, gefeiert und bis spät in die Nacht in Gruppen gearbeitet. Ich selbst habe hier immer wieder nächtelang an Projekten gesessen. Für das Audiowalk-Projekt saßen Nico, Sophia, Luzi und ich immer da hinten links an den Fenstern. Vorsicht mit den 2 Treppenstufen. Wir sind kurz davor, den Altbau zu betreten. Jetzt stehen wir im gelben Treppenhaus. Vor uns liegt ein langer weißer Gang mit einem grellen Rot am Ende. Zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs befanden sich hier wahrscheinlich die Räumlichkeiten der höher gestellten Soldaten und Offiziere. Gehen wir mal rein. Friedrichshafen hatte viel kriegswichtige Industrie, die schnell wuchs. Schon 1933 wurde diese Flak-Stammbatterie in Friedrichshafen eingerichtet. Im April 1937 bezogen hier die ersten Soldaten ihre Unterkünfte. Flak bedeutet Flugabwehrkanone. Halte mal kurz. Siehst du die Einbuchtung in der Wand rechts von dir? Das Sims hat sonderbare Kerben. Früher, als hier noch die Soldaten lebten, war es verboten, die Waffen mit ins Zimmer zu nehmen. Diese mussten aber griffbereit sein, also wurden sie hier draußen nebeneinander in den Waffenständer gestellt. Dazu erzählte mir Karl Stähle.
Ich kann dazu nur sagen, wie gesagt, ich war damals noch sehr jung, als die Kaserne in den Ende der 30er Jahre gebaut wurde. Sie sollte eine Ausbildungsstätte werden für die Heimatflak. Denn es war abzusehen, dass irgendwann eine Flugabwehr notwendig werden könnte im Rahmen der Militarisierung, die in den 30er Jahren schon stark vorangetrieben wurde. Und in der Folge gab es ja rings um Friedrichshafen Flakstellungen und 2 davon waren auch nahe der Ortschaft Schnetzenhausen in der Windhager Straße. Und so kam es zum relativ raschen Aufbau des Kaserngeländes.
Gehen wir weiter in Richtung Rotes Treppenhaus. Moment, siehst du das Foto? Rechts, über der zugemauerten Tür? Darauf sind die jungen Flakhelfer zu sehen. Sie waren alle noch Schüler, als sie zum Dienst in der Kaserne eingezogen wurden. Einer von ihnen war Heinz Zimmermann.
Wir waren alles Oberschüler, Graf Zeppelin Oberschule. Und wir waren, glaube ich, die Klassen 5 oder 5a oder so. Und wir sind schulklassenweise eingezogen worden. Und dann kamen dann die Lehrer mehrmals in der Woche in die Flakstellung. Und wir haben in den Baracken Unterricht bekommen. Den Schulunterricht noch weitergemacht, eine Zeit lang. Wir denken, so eine Art Kantine oder sowas gehabt und hat da also aus dem Blechnapf gegessen. Wir haben da also spartanisch gelebt und die Zimmer waren bescheiden. Ich weiß Gott, wie viele Leute in der Bude drin. Also sowas kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, und jede Menge. Aber das waren wir gewohnt, gell? Dass man immer irgendwo, wenn man im Lager war oder so, waren immer viele gemeinsam beieinander. Morgens war es ein Pfiff vom Unteroffizier vom Dienst, der kam mit der Pfeife aufstehen, und dann musste es aber ganz, ganz schnell gehen. Da haben wir nicht viel Zeit gehabt zum Waschen und Anziehen, da mussten wir schon dastehen. Und da haben wir uns also dann drauf gedrillt, dass das funktioniert. Und dann ging eben der Dienst los. Einmal das, einmal jenes. Man hat auch natürlich einen theoretischen Unterricht auch zum Teil gehabt, weil mit der Flakartillerie muss man ja irgendwie ein bisschen vertraut werden, aber richtig gelernt haben wir das eigentlich erst in der Stellung dann. Da haben wir direkt damit zu tun gehabt.
Lass uns weitergehen. Nun stehen wir in der Ecke des roten Treppenhauses, sind umgeben von Farbe. Vor uns liegt der nächste lange weiße Gang. Das Farbkonzept ist von dem bildenden Künstler Harald F. Müller. Es dient vor allem der Orientierung. Die Farbe nimmt die Sterilität der weißen Wände. Das Architekturbüro SIF hat von Beginn an künstlerische Positionen mit in den Planungsprozess einbezogen. Sie integrieren somit einen wichtigen Teil des Lehrkonzepts der Zeppelin-Uni in die Architektur. Die Potenziale, die gerade aus der Verbindung verschiedener Wissensbereiche entstehen, sind hier wiedergespiegelt. Wir gehen in den nächsten Gang. Gleich rechts erscheint ein Fenster, durch das du in die Bibliothek schaust. Lass uns kurz stehen bleiben. Abgerundete Ecken, liegendes Fenster über einer Eingangstür. Heimatschutzstil.
Dieser Heimatschutzstil. Das ist ja ein echter Zungenbrecher. Da darf man nicht zwei Bier vorher getrunken haben. Und das ist ja dann auch ein bisschen dargestellt. Das war dieser nach der Stuttgarter Schule. Heimatschutzstil, genau. Diese Bögen, das sind so architektonische Merkmale, die im Grund ganz speziell hier im Fallebrunner dann auch wirklich angewendet wurden. Ja. Der Professor Paul Schmidhenner hat dieses Kasernenprojekt damals betreut, als hat ihm die ganze Baustruktur gegeben und hat auch, also die städtebauliche Struktur als auch die Architektursprache hat der Professor Paul Schmidhenner damals diesem Kaserne, hat also beratend eingewirkt.
Laufen wir weiter. Der Heimatschutzstil entwickelte sich von etwa 1900 bis 1945 als Reaktion auf die architektonischen Richtungen des Historismus und der Moderne. Dieser Baustil betonte insbesondere die regionalen Traditionen des Bauens. Es wurden ortsübliche Baumaterialien und Technik angewendet. Auch der enge Bezug zur Natur ist ein Merkmal. Die Bauwerke sollten sich harmonisch in die Landschaft einbetten. Lass uns beim zweiten Fenster hier kurz einmal anhalten. Durch die Fenster kann man durch 5 Raumschichten sehen, wenn alle Vorhänge offen sind. Einmal ganz durch das Gebäude bis auf den Vorplatz der Universität. In der Bibliothek sitzen Studierende und lesen. Draußen stehen sie rum, unterhalten sich und rauchen. Die Zwischenwände der ursprünglichen Wohngebäude sind heute den Büchern gewichen. Die meisten Flakhelfer, die hier untergebracht waren, war nicht älter als 16, 17 Jahre.
Die Ebinger Schüler, das waren auch Oberschüler, und die Friedrichshafener, wir konnten uns nicht riechen. Ne? Man hat natürlich immer Unsinn noch im Kopf gehabt, wir waren ja noch halbe Kinder. Ne? Und dann eines Nachts haben die bei uns in unser Zimmer durch so ein Oberlicht über der Tür ein paar Eimer Wasser reingeschüttet. Nicht? Und dann ging natürlich Hurra, gell, dann gingen wir rauf, ich glaube, und dann ging das wie im Krieg, ging das los, sind wir los im Nachthemd, haben wir noch kaputt geschlagen, und also da ging es zu, und da ist das Wasser rumgelaufen, da sind wir rauf, haben bei denen wieder Wasser reingeleert, und hin und her, riesen Epidemie bei Nacht, und wir waren alle der Meinung, das kriegt keiner mit, bis am Morgen haben wir das alles wieder aufgeräumt. Und zufällig war irgendein Unteroffizier oder ein Offizier in der Nacht in unserem Block und hat das mitgekriegt und gemeldet. Und das haben wir dann schwer bereut, was wir da gemacht haben. Die haben uns derart geschunden am anderen Tag, früh morgens bis mittags, rein in Dreck, raus in 5 Minuten, feldmarschmäßig, dann wieder raus, Aufmarsch. Die haben es uns beigebracht nachher, dass man das nicht mehr macht. Nicht? Wir waren da 15 Jahre alt, da hat man noch manchmal Unsinn noch im Kopf gehabt. Später haben wir dann verloren, den Unsinn, nicht? Da ist das alles ernst geworden, aber da waren wir noch nicht so weit bei der Ausbildung.
Heute ist es schwer, sich vorzustellen, wie es damals in Friedrichshafen war. Als ein Standort der Rüstungsindustrie war Friedrichshafen besonders gefährdet. Halten wir kurz im blauen Treppenhaus, während Werner Kunze von den Angriffen berichtet.
Die Menschen, die damals gelebt haben in den Städten wie Friedrichshafen, da gab es Sirenen, die Fliegeralarm angedeutet haben mit furchtbaren Tönen. Das war also für die Bevölkerung, da waren sie dann schon relativ nahe. Während wir hatten eine Vorstufe, das nannte sich Edelweiß. Da haben wir waren wir ans Geschütz gerannt, haben uns einen Stahlhelm aufgezogen und die Kopfhörer und haben dann die Befehle abgewartet. Und an diesem besagten 3. August, der 44, das ist ganz exemplarisch, da wurde uns gesagt, amerikanische Flugverbände sind am Brenner. Und am Brenner, das war für uns immer wichtig, ob sie nach Norden fliegen, dann war es Nürnberg oder München. Die sind aber zum Arlberg. Dann haben wir schon gewusst, jetzt sind wir dran. Weil da war sonst nichts mehr. Konstanz war eine tabuisierte Stadt. Die Engländer haben auf Schaffhausen und einige Schweizer Orte Bomben geworfen. Das haben die Schweizer quasi überhaupt nicht amused. Da haben die also schwer geschimpft. Also Konstanz war frei, Friedrichshafen war im Krieg die einzige wichtige Stadt. Gut, dann kamen die also hierher und wir haben das also alles verfolgt. Da haben die uns genau gesagt, das ist über Feldkirch oder über Bregenz und so weiter. Das wurde alles schon mitgeteilt, das hatte man schon erfasst. Ja, und dann ging es los, dann wurde also das Gerät bedient und wurde eben geschossen. Gut.
Wenn Fliegeralarm war, suchte die Bevölkerung Friedrichshafens die Bombenschutzkeller auf. Da vorne rechts geht es in den Keller. Gehen wir runter. Das gesamte Gebäude ist unterkellert. Hier gibt es viele Türen.
Nun will ich euch wieder einmal einen kleinen Gruß senden. Bei uns geht es zurzeit ziemlich ruhig her. Ich mache nur meinen Dienst. Alle 2 Tage gehen wir zur Schule. Und gestern war ich wieder eben in der Litzmannstraße, also hier im Haus, während meiner Mittagspause zum Mittagessen. Papa ist gesundheitlich nicht gerade gut auf der Höhe, denn das Arbeiten auswärts tut keinem gut. Immer Samstag, Sonntag kommt Papa heim und dann sehe ich, dass ich Ausgang bekomme. Mit meinem Urlaub habe ich natürlich wieder mächtig Pech gehabt. Einen Tag vor Urlaubssperre hatte ich mein Gesuch eingereicht. Aber so geht es einem. Ich hoffe natürlich, dass diese dumme Geschichte bald wieder aufgehoben wird und dann bald wieder allgemeiner Dauerurlaub eintritt. Dies ist mir dann natürlich auch recht. Deinen Brief, liebes Lösle, mit den Zeilen Erichs habe ich erhalten, das ist also mein Cousin, bei dem wohnte ich ja. Herzlichen Dank dafür, hoffentlich schreibt mir Erich noch öfter. Hoffentlich schaffen sie auch etwas und faulenzen sie nicht mehr, sollen viel lernen. während wir die Heimat beschützen. Am Mittwoch brachte mir Mama Vollmilch mit. Ich mache dann ein Pünktchen, wenn ich genug philosophiert habe. Aber nun für heute genug, lasst euch verbunden grüßen. Mit dem Wunsch, euch bald wiederzusehen. Euer Bruder Gerhard Kurz. Ja.
Lass uns die Tür rechts in der Ecke öffnen. Betrete den ersten Raum rechts. Schau dich kurz um. Hier sind Spuren von vergangenen Nutzern zu sehen. Eine seltsame Mischung aus Botschaften. Wer hat sie wohl geschrieben? Und wann? Aus welchem Grund? Nicht all das Geschehene lässt sich nachvollziehen. So entstehen Gerüchte. Im Zweiten Weltkrieg ranken sich viele Mythen um das V2-Versuchsgelände in Raderach. Dieter Messerschmidt hat sich mit dem Thema genauer beschäftigt.
Da gibt es natürlich viele, viele Geschichten, die sich darum ranken. Das waren wirklich wilde Gerüchte, die da umgingen. Außer man musste natürlich auch vorsichtig sein zu der Zeit, die Gestapo war hinterher. Dass irgendetwas Militärisches dort geschieht, war schon daraus zu entnehmen, dass das Gelände sehr stark bewacht wurde. Es war nicht einsehbar, man konnte nur Teile erkennen. Man wusste, es ist ein sumpfiges Gelände, was machen die denn da überhaupt? Man hat vermutet, eine Nudelfabrik, eine Schokoladenfabrik, weiß der Teufel, hat man halt so unter der Bevölkerung gesagt, obwohl man wusste, es ist was anderes. Bereits im September 1941 haben in Friedrichshafen Besprechungen stattgefunden zwischen Werner von Braun, Oberst Dornberger und Major Stegmeier von der Heeresversuchsanstalt Peenemünde. Neben der Herstellung der Treibstofftanks und der Raketenverkleidung, da sollte der Zusammenbau der V2-Rakete hier in Friedrichshafen erfolgen. V2 bedeutet Verkältungswaffe und war eine richtige steuerbare Rakete von 14 Meter Höhe im Gegensatz zur V1. Das war ein ballistisches, raketengetriebenes Geschoss mit Tragflächen wie beim Flugzeug. Die eigentliche Bezeichnung für die V2 war Aggregat 4 oder kurz A4. Dass bei dieser ganzen Produktion und während des Krieges natürlich Zwangsarbeiter eingesetzt wurden, ist allgemein bekannt. In Friedrichshafen waren das über die Kriegszeit hinweg so um die 15.000. Interessant ist, dass gerade beim Luftschiffbau Zeppelin hier in Friedrichshafen, und zwar ausschließlich beim Luftschiffbau, KZ-Häftlinge eingesetzt wurden. Es waren, das sind namentlich bekannt, 1209 KZ-Häftlinge, von denen wir die Namen wissen, so rum ist eigentlich richtiger. Es gibt sicherlich, oder waren es sicherlich mehr, die einfach irgendwo untergekommen sind, die gestorben sind, die verletzt wurden und so weiter und dann wieder verlagert wurden in andere KZs. Das war hier in Friedrichshafen ein Außenlager des KZs Dachau. Warum KZ-Häftlinge? Es hängt alles mit der ganzen Raketenproduktion zusammen. KZ-Häftlinge deswegen, weil sie keinen Kontakt zur Außenwelt hatten, oft gar nicht wussten, wo sie waren, demzufolge also auch nichts nach außen tragen konnten.
Verlassen wir den Raum und gehen zurück in den Gang. Es waren schwere Jahre. Die Schrecken des Zweiten Weltkriegs sind auch in der Musik der Zeit präsent. In manchen Liedern wird über Verlust geklagt, in anderen werden schöne, fröhliche Zeiten besungen. Vor allem Schlagermusik war ein Mittel, um das Grauen für einen Moment zu vergessen. Gehen wir weiter hinunter bis zum Ausgang, am Ende links.
Wann wirst du wieder bei mir sein? Ich denke nur daran. Wann fängt für mich mit Sonnenschein der Tag wieder an? Wenn ich mit dir gemeinsam bin, hat mein Leben seinen Sinn. Ich weiß ja, wenn ich einsam bin, mit der Liebe nicht wohin. Ich träum, wir wären schon zu zweit, so schön wär's begann.
Wann gehen wir links aus der Tür heraus.
Bei mir sein, sag wann.
Lass uns hochgehen. Gehen wir rechts hinein in den Torbogen. Hier ist der Ausstellungsraum der Universität, die sogenannte White Box. Regelmäßig werden Künstlerinnen aus aller Welt für Workshops, Ausstellungen und Projekte hierher eingeladen. Von den gesamten Kasernengebäuden hier im Fallenbrunnen hat dieses als einziges einen längeren Flügel mit einem Torbogen, wahrscheinlich um sich von den Mannschaftsquartieren abzugrenzen. Diese Art des Zugangs schützt den Innenhof aber auch vor unliebsamen Blicken oder vor nicht berechtigten Besucherinnen. Das Kasernengelände durfte früher nur an bestimmten Tagen von Zivilisten betreten werden. Luise Kurz hatte damals einen älteren Bruder in der Kaserne. Sie war noch ein Kind, wenig verdächtig. Bei ihr wurde immer wieder eine Ausnahme gemacht. Setzen wir uns kurz auf die Treppe, während wir ihr zuhören. Über den Zugang an der Hochstraße hat sie besondere Lieferungen an die jungen Flakhelfer gebracht.
Wenn ich da eben denke, da konnte ich bis da herauf, also alles zu Fuß, ja, bis da rausgehen. Und weshalb ich öfter dort gewesen bin, das war der Grund, dass ich denen noch Essen gebracht habe. Die haben natürlich Hunger gehabt, das ist ja klar, ohne Ende. Denn das war in der Zeit schon alles sehr sparsam, auch für die. Und da erinnere ich mich, dass ich immer reinkommen konnte, bis hin ans Wachhäusle. Das stand rechts. Und da stand einer von den Flakhelfern meistens und hatte Wache. Und keiner durfte rein. Die Eltern durften ja eigentlich auch nicht, die Erwachsenen. Da waren nur ganz bestimmte Zeiten des Besuchs. Nur ich durfte eben zwischendurch kommen und die wussten alle, dass ich was zu essen bringe. Ich weiß, ich kam einmal mit einem Riesenstapel Pfannkuchen an und einer stand Wache und ich ging immer so auf die zu und sie haben mich gesehen. Reden durften die ja eigentlich gar nicht mit irgendwelchen anderen Leuten. Und wenn sie mich kannten, dann haben sie nur so gemacht, ich darf rein. Und da bin ich bei dem da vorbeigegangen mit den vielen Pfannkuchen. Und er hat so ganz, ganz leise, nur ohne Lippenbewegung fast, hat er gesagt, mir aber auch was übrig lassen. Und dann bin ich natürlich schnell reingegangen zu denen in die Baracken.
Essen war besonders gegen Ende des Zweiten Weltkriegs sehr knapp und karg. Mit der Zuteilung von Rationen wurden die Hierarchien deutlich gemacht. Die Historikerin Dr. Christa Tolander hat zu der Geschichte der Fremdarbeiter in Friedrichshafen geforscht.
Die Ostarbeiter, ja, da hat als Göring mal gesagt, Katzen und Hunde reichen für deren Ernährung aus. Damit ist natürlich gesagt, was von denen gehalten wurde. Es war dann so, dass eine bestimmte Kalorienmenge festgelegt wurde, die für Westarbeiter bedeutend höher war. Also alle hochwertige Ernährung wie Fleisch, Milch, Käse, Eier war Ostarbeitern vorenthalten. In geringem Maße kriegten das auch die Westarbeiter und auch Deutsche. Also die Ernährung der Westarbeiter war minimal schlechter als die der Deutschen. Deutsche war auch nicht optimal, die kriegten auch Ernährungskarten und es war auch nicht üppig, aber immerhin bedeutend besser. Am schlechtesten ernährt wurden russische Kriegsgefangene, noch schlechter natürlich Juden, das ist klar. Es war aber so, dass man die Leute ja arbeitsfähig halten musste. Das heißt also, ein bestimmtes Mindestmaß konnte nicht unterschritten werden. Nur konnten die Firmen alles das, was es ohne Lebensmittelkarten gab, wie zum Beispiel Gemüse, nicht Obst, aber Gemüse selber besorgen konnten. Die konnten sie kaufen überall, aber das war abhängig vom Einsatz der Firma, von der Initiative. Die Firma hat nicht mehr geben können als bewirtschaftet war, aber zusätzlich regelmäßig baden, zusätzlich frisches Gemüse, was sie selber anbauten.
Lass uns rechts weitergehen. Siehst du den betonierten Weg links von uns? Laufen wir ihn entlang. Lass uns kurz halten. Dreh dich um. Schau zurück auf den Eingang der Uni. Von hier aus ist der Unterschied zwischen Alt- und Neubau deutlich zu erkennen. Andreas Seitz aus dem Stadtplanungsamt Friedrichshafen erklärt die Pläne zur Nachnutzung des Areals.
Der Bebauungsplan, der diesen südwestlichen Bereich baurechtlich vorgibt, da haben wir natürlich Festsetzungen getroffen, die sehr restriktiv sind und eigentlich dazu führen, dass man sagt, wenn man den Bestand erhält, dann ist es in sich günstiger, mit dem zu arbeiten. Also wir haben es nicht explizit festgesetzt, dass man es erhalten muss, aber es zeigt sich aufgrund der Festsetzungen und da wir ja auch Grundstücksbesitzer sind, haben wir da auch Möglichkeiten, das außerhalb des Baurechtes zu bestimmen, sodass wir gesagt haben, für uns ist dieses Gebäudeensemble als solches so wichtig und prägnant und identitätsstiftend, dass eigentlich die erhalten werden solle und eine Umnutzung stattfindet. Und wenn man sich jetzt veranschaut, ich kam gerade von draußen, das war eigentlich eine gute Entscheidung. Man hat also die alte ursprüngliche Nutzung, die militärische Nutzung ist noch spürbar und die neue Nutzung kommt rein. Und genau dieses Spannungsfeld, das man dann bekommt, diese Verbindung zwischen Geschichte und Jetztzeit, sage ich mal, das gibt dem Gebiet die Eigenart. Wenn man da irgendwo auf der grünen Wiese was Neues baut, ja, dann hat es zwar den Stempel seines Zeitgeistes, ja, aber ich finde die eigentliche Spannung die immer darin, wenn Geschichte in der neuen Nutzung spürbar bleibt. Und das ist auch das, was die Leute suchen, so eine Identität.
Gehen wir weiter von der Uni weg. Überqueren wir die Straße. Achte auf die Autos. Laufen wir geradeaus die Straße hoch. Bei der Straßenlaterne halten. Von hier aus siehst du gut über einen Teil des Geländes. Ab April 1945 bis 1992 wurde das Areal von verschiedenen Heereseinheiten der französischen Besatzer genutzt. Das Verhältnis zwischen Deutschen und Franzosen war nicht immer leicht.
In den 50er Jahren hat die Häfler-Bevölkerung ja noch keine positive Einstellung gehabt zu dieser Garnison. Ja. Also ich habe da zum Beispiel als Kind ganz schlimme Erlebnisse vor meinem Elternhaus. Da war Spielmöglichkeit und da wurden diese Franzosenkinder mit dem Schulbus abgeholt und wieder zurückgebracht. Und da in der Nähe war eine Haltestelle. Und wenn die Straße dann runtergelaufen sind, wo wir dann gespielt haben, sind die in den Hof reingekommen. Die waren noch 3-4 Jahre älter und haben uns richtig versohlt, kann man sagen. Also, und da hat sich dann auch mein Vater schon mal beschwert. Das waren die 50er Jahre. Es wurde dann mit der Zeit aber viel, viel besser. Ich weiß nicht, woran es lag. Auf jeden Fall waren sie irgendwo akzeptiert. Sie wurden auch eingeladen zu Festlichkeiten in Friedrichshafen. Sie tauchten auf. bei den Fasnetzveranstaltungen in der alten Festhalle, da waren sie gern, haben sich dann auch richtig schön unter das Volk gemischt, haben wir beinahe gar nicht gemerkt, dass es Franzosen sind. Also es hat sich positiv entwickelt mit der Zeit, ja.
Weil, wie gesagt, die Ängste, die haben sich dann schon einfach abbauen lassen, ja. oder gelegt, dann einfach auch durch eigene Erfahrungen. Und das war, aber das war nur so, was ursprünglich noch in den Köpfen drin war, durch Erzählungen. Und dann.
Also diese Garnison hat natürlich auch einiges dazu getan, dass die Bevölkerung eine Akzeptanz entwickelt hat. Da war zum Beispiel am Nationalfeiertag, im französischen, glaube ich, im Juni ist der, haben die so eine Art Tag der offenen Tür gemacht mit Bewirtungen. Da war die Akzeptanz der Häfler Bevölkerung eigentlich ziemlich groß. Die waren da dann auch richtig stark vertreten, wenn die Franzosen ihr Fest hatten. Und da allmählich hat sich das entkrampft.
Das war Sinn und Zweck, einfach Völkerverständigung zu betreiben.
Einige Franzosen sind in Friedrichshafen geblieben, haben geheiratet und bei der lokalen Industrie Arbeit gefunden. René Cadou ist einer von ihnen.
Jedes Jahr, glaube ich, jedes zwei Jahre, nicht mehr am Tag der offenen Tür geht. Das heißt, Zivilisten können reinkommen, es war Fallschirmspringer, war Hubschrauber, Flug, alles was möglich. Das war interessant. Für uns Junge, klar auch, dann war die junge Dame auch reinkommen. Und das war schön. Es waren Leute, ja, die uns spielen. Und da war der Laschwagen, Kranlaschwagen, Panzertransporter, Panzer. So kleine, ja, alles und mit Schiefer, da können wir fahren, ich selber oder mit dem Panzer fahren. Wir sind bis dann auf, wieder mit den Leuten warten. Auf das Ding, das war super. Ich weiß immer noch, der Panzer, wo ich geht dann, die Scheine kommen, sagt auf ihn, nein, normal, wenn ich dürfe. Ja, der war immer ein Panzerfahrer. Und der Wehrmacht. Und da hatte ich Freude, wie ein kleines Kind, dass er einen Panzer in den Turm reingeht, der war nach 40 Jahren, das hat ihm gefallen. Die dürfen den Panzer rein, okay.
Links steht das Heizhaus mit seiner markanten Architektur. Lass uns vorgehen bis zur Frontfassade. Stell dich vor das Gebäude in der Mitte. Schau nach oben. Von hier kam die Energieversorgung für die Kasernenanlage. Die äußeren Streben haben etwas Kathedralenartiges. Oben im zentralen Gebäudeteil deuten ein Fensterband und der leicht vorkragende Vorbau den einstigen Raum für das Kohleförderband an. Direkt darunter sehen wir die Schüttbunker, die nach unten konisch zulaufen. Heute ist das Gebäude als einziges auf dem Areal denkmalgeschützt. Erbaut wurde es von Rolf Gutbrot, der damals 26 Jahre alt war. Es war der Beginn seiner Karriere als Architekt, die auch nach Ende des Nationalsozialismus erfolgreich weiterging. Er studierte an der bis heute hoch angesehenen Stuttgarter Architektenschule bei den zwei Pauls Schmidt-Henner und Bonatz. Schmidt-Henner beriet die Erbauer des Areals übrigens bei der architektonischen Ausrichtung aller Gebäude, die sich auffällig unauffällig in die Landschaft fügen. Blicken wir wieder auf das Gelände. Es gibt neben der Zeppelin-Uni noch andere Bildungseinrichtungen im Areal. Sie alle nutzen die alten Kasernenbauten. Rechts von der Zeppelin-Universität liegt die Duale Hochschule Baden-Württemberg, kurz DHBW genannt. Dahinter liegt die Swiss International School. Noch weiter in der Ferne, auf der anderen Seite der Straße, ist das Kulturhaus Kaserne. Es beheimatet ein Programmkino, Konzert, Theater, Atelier und Partyräume. Weiter rechts, in dem ganz hinteren, neu umgebauten U-Gebäude, von hier aus nicht ersichtlich, gibt es ein großes Studierendenwohnheim. Der Fallenbrunn soll weiter zu einem Wissensstandort mit Wohnungen und Geschäften wachsen. Lass uns den Weg, den wir gekommen sind, zurück zum Campus gehen.
Was ist der süßer wie Honig?
Der Mütter Milch.
Was ist heller wie der Tag?
Der Mütter Blick.
Und sag, was ist härter wie Stein?
Das Mörders Herz.
Halte kurz an. Von hier aus sehen wir die Frontfassade und die Dachterrasse der Universität. Alle Grünflächen der Uni, die Inselgärten im Vorplatz, die Hofgärten, der Dachgarten sind von den Landschaftsarchitekten Atelier Le Balteau konzipiert worden. Dort wachsen lokale Pflanzen aus Friedrichshafen und der Umgebung, das Echo einer Zwischenlandschaft. Von hier aus wirken die Dachziegel der ehemaligen Kaserne wie Drachenschuppen. Wenn wir oben auf der Dachterrasse wären, würden sie uns umgeben wie eine alte Stadtmauer. Dagegen setzt sich das Silber ab. Die Metallfassade der Universität wird mit der Zeit Patina bekommen. Nach und nach werden sich die Spuren des Wetters in sie einschreiben. Laufen wir geradeaus weiter. Durch die großen automatischen Glastüren. Wir sind zurück am Check-in, unserem Ausgangspunkt. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Geradeaus, links neben der großen Holztreppe, ist der Eingang zur Bibliothek. Gehen wir rein. Jetzt sind wir in der Bibliothek. Hier müssen wir besonders leise sein. Lauf geradeaus. Vor dir siehst du einen Ständer mit Magazinen. Geh an ihm vorbei und biege in den zweiten Büchergang links. Siehst du rechts den Leuchtkasten mit den Büchern, die gewogen werden? Über dem Leuchtkasten auf dem Bücherbrett ganz links steht ein Buch mit dem Titel »Untergang der Stadt am See«. Hast du es gefunden? Lass es uns herausnehmen. Um das Erlebte nicht zu vergessen, wurde vieles schriftlich festgehalten. Zahlreiche Tagebücher zeugen heute davon und bereichern mit ihren verschiedenen Perspektiven unser Verständnis der Geschichte. Blätter auf Seite 21. Die Jungen, die hier während des Zweiten Weltkriegs ausgebildet wurden, mussten Geschütze dieser Art blind bedienen können. Du kannst von hier aus die folgenden Seiten mit den Fotos durchblättern, während Heinz Riediger aus seinen Erinnerungen vorliest.
18.07. Angriff auf Friedrichshafen. Auf die etwa 50 Maschinen, die angegriffen haben, schoss unser Geschütz 42 Gruppen. Ein Luftwaffenhelfer hat geladen. Nach 30 Schuss klappte am Verschluss etwas nicht mehr. Dadurch fielen etliche Gruppen aus. Also die ersten Schüsse, die krachen schön raus, wie man es im Film so sieht, da von anno dazumal. Bumm, eine Wolke, also eine Stichflamme, eine Wolke vorne raus und noch die nächste. Das hat halt bei uns immer so gestimmt nach einer Weile. Und dann wurde behauptet, wenn wir schießen, das würde klingen, wie wenn eine Ziege auf ein Trommelfell. Dazu, bis jetzt haben wir 154 Schuss bei 5 Gefechten hinausgejagt. Letzten Montag kamen Tiefflieger. Es waren schnelle Jäger, Höhe 30 bis 200 Meter. 26.07.44 Bombenabwurf auf Scheinwerferstellung Windhag. 1.08.44 Es kommen neue in die Batterie, also neue Luftwaffenhelfer, keine Soldaten. 3.08.44 Angriff auf das Dornewerk in Manzell. Auch unsere Stellung wurde angegriffen. 4 Geschütze erhalten Volltreffer, 1 Geschütz Randtreffer und unser Anton hat nur Splittertreffer abgekommen. Nachdem die Verwundeten und Gefallenen geborgen waren, wurde das Geschütz aus Anton aus der Umwallung ausgebuddelt und auf freiem Feld wieder in Stellung gebracht. Die Batterie 237 hat 22 Tote, 1 Luftwaffenhelfer wird vermisst, bis heute noch, 34 sind verwundet, 3 aktive Flak-Soldaten sind ebenfalls gefallen. 16.08.44 Geschütz Anton auf freiem Feld in Stellung gebracht, fällt nach der 6. Gruppe aus, Folge der Splittertreffer am 3.08.44. Damit hat die Batterie 230 überhaupt keine Kanonen, keine Geschütze mehr.
Stell das Buch wieder an seinen Platz. Wir sind zum Schluss unserer Zeitreise gekommen. Hier in der Bibliothek, in diesem Wissensspeicher zwischen Büchern und Erinnerungen, endet unser gemeinsamer Weg. Du kannst noch eine Weile hier bleiben und schmökern, wenn du möchtest. Vielleicht hast du auch Lust, dir noch den Rest des Uni-Gebäudes anzusehen und einen Abstecher auf die Dachterrasse zu machen. Bitte vergiss nicht, Gerät und Kopfhörer zurück zum Check-in zu bringen, falls du sie dir ausgeliehen hast. Der Walk, den du gehört hast, entstand im Jahr 2015 an der Zeppelin-Universität. Geschrieben und produziert haben ihn Lucy Groß, Anne Kruse, Laura Sophia Salas und Nico Stockmann. Es waren die Stimmen von René Cadou, Walter Hehner, Werner Kunze, Dr. Luise Kurz, Dieter Messerschmidt, Heinz Riediger, Andreas Seitz, Karl Stähle, Dr. Christa Tolander, Heinz Zimmermann und anderen zu hören. Erzählerisch durch den Walk geführt hat Anne Kruse.